Wochen ein verrückter Wissenschaftler, der die Toten zum Leben erwecken will und ein einsames Hostel im Wald. Die perfekten Zutaten für einen Krimi. Willkommen bei SOKO Kinderkrimi.
Hallo und herzlich willkommen bei SOKO Kinderkrimi, dem Hörspiel-Hörbuch Krimi mit Rate Podcast mit selbst auferlegtem Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch erneut hier begrüßen, ganz herzlich in meiner Rolle als begnadetes Rätselopfer. Ich widme mich der Detektivarbeit, muss herausfinden, wer der Übeltäter in der erzählten Geschichte ist. Und ja, diese Geschichte, die kommt natürlich nicht aus dem Nichts, die hat jemand mitgebracht, vielleicht hat sie sich sogar jemand gewünscht, aber ein Mann bringt sie, erweckt sie zum Leben, er bringt die Energie, er atmet dem ganzen Leben ein, ist für den Enthusiasmus hier mitverantwortlich, es ist der Siegfried zu eurem Roy, es ist der Simon zu eurem Garfunkel, es ist der liebe Sascha,
hallo. Hallo Timo.
Ja, also du bist offiziell Energiebeauftragter, also...
Ich habe es mir gerade gedacht, wie du es gesagt hast, habe ich kurz überlegt, so, wo kriege ich jetzt noch schnell einen Kaffee?
du musst die Vibes müssen stimmen, weißt du, musst so, 5000er Aura, wie man sagen würde heutzutage, musst du an den Tag legen, damit diese Folge ordentlich hier knallt.
Damit muss ich jetzt dann so meinen, hallo Leute, heute machen wir die...
Nein, du musst es wirklich schreien, du darfst es jetzt nicht in dieser fake angehauchten Lautstärke sagen. Nein, du musst da richtig reinpressen, Sascha, das ist wichtig.
Weißt, müssen wir dann so ein Kopfhörer-Warning irgendwo dranhängen noch?
Ja, das ist vor allem lustig, Kopfhörer-Warning bei Podcasts zu machen.
Ja, wer weiß, vielleicht... Gibt es genug Leute, die uns über die Dolby Surround Anlage?
Ja, ganz bestimmt. Das stimmt, ja, damit man auch wirklich alle Höhen und Tiefen unserer wunderschönen Stimmen hier wahrnimmt. Das ist wie wenn du so ein richtig, richtig hoch aufgelöstes Bild von dir selbst bekommst und denkst, oh, so sehe ich aus. Lieber ein paar Weichzeichner drüber, liebe Leute.
Na gut, Timo, du hast es schon erwähnt, die heutige Folge, die ich mitbringe, ist eine Wunschfolge, wurde sich über Instagram gewünscht und trägt den Titel Das Menschenkabinett.
Das Menschenkabinett?
Genau, okay. Ist aus dem Universum von Point Widmark, dort die 31. Folge.
Aber da muss ich mich wieder darauf einstellen, dass das ziemlich crazy wird.
Ich wollte gerade sagen, wie du dich erinnern kannst, Point Widmark ist meist anders. Beim letzten Mal, bilde ich mir ein, haben wir gläserne Augen gesucht.
Kann sein, war das das mit dem Jahrmarkt-Zirkus?
Ja, genau.
Ich denke da immer noch an diese Zugfolge, mit, wo dann auch irgendwie russische Geheimagenten gekommen sind
irgendwie sowas. Das war die allererste Folge, glaube ich, die wir von Point Widmark, das waren die blutenden Schlüssel, waren das.
Ah ja, genau. Puh.
Also, ja, die war eigentlich ganz cool.
Die war ziemlich cool, aber ich bin mir sicher, ich glaube, gerade ehrlich gesagt, dass ich noch nie eine Point Widmark-Folge richtig gelöst habe. Aber die Geschichten sind unterhaltsam.
Das muss man sagen. Das auf jeden Fall. Der aktuelle Stand ist 21-21.
Jawohl, da habe ich nämlich letztes Mal gewonnen, glaube ich.
Genau, du hast beim letzten Mal aufgeholt. Und wie bereits erwähnt, das heute ist eine Wunschfolge für unsere ZuhörerInnen. Solltet ihr euch auch eine Folge wünschen, könnt ihr uns gerne schreiben, entweder per Mail, da erreicht ihr uns unter sokukinderkrimi@gmx.at oder eben gerne auf Instagram folgen und anschreiben, da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi. Die Point Widmark-Leute, Tom, Derek und Jay, sind die drei Burschen, die in der Stadt Point Widmark aus ihrem Leuchtturm ja den Radiosender betreiben, wie du vielleicht noch weißt, Timo, der ja auch Point Widmark heißt. Der Sender, der so heißt wie die Stadt, wie sie gerne sagen.
Ich wollte gerade sagen, ist ziemlich weird, aber eigentlich, glaube ich, gibt es ja überall. Also selbst in Wien haben wir Radio Wien, also
ja,
ist voll. Gar nicht so.
Es gibt doch Radio Kärnten auch.
Ja, das sind ja die öffentlich-rechtlichen.
Es gibt ja voll.
Ich nehme an, das gibt es zu jedem Bundesland an.
Ja, ziemlich sicher. Na gut, bist du bereit, Timo?
Ja, nur vollständig, aber du hast gesagt, über Instagram wurde sich diese Folge gewünscht. Wie könnten denn ZuhörerInnen das denn noch auch machen?
Das wo finden
sie uns auf Instagram?
Hast du das gesagt? Habe ich schon gesagt, ja.
Ach so, nein, ich höre nicht zu, sorry.
Gut, das schneide ich nicht raus, weil wenn es am Ende dann heißt, oh, das war so schwer, ihr habt es gerade mitbekommen, Timo hört nicht so zu.
Ich höre eben, ich kann mich nicht auf eins konzentrieren, ich höre nebenbei noch eine andere Hörspielfolge.
Na, du hast hier, wie heißt der, dieser
Subway Surfer,
genau, das soll es laufen.
Ich habe so vier geteilt, meinen Bildschirm. Subway Surfer, GTA-Videos, wo so ein Auto in die Straße runterfällt.
Oh, schön. Na gut, wir starten das Abenteuer, wie Point Witmark das ja gerne macht, mit einem Prolog. Dieser Prolog spielt 1833. Wir haben eine düstere Nacht und ein Mr. Stroud und ein Mr. Truscott treffen sich.
Truscott.
Dieser Truscott bringt dem Stroud frische Leichen an irgendeinen Ort. Also wir haben jetzt keine genaue Definition, wo das ist. Er legt eine männliche Leiche auf eine Pritsche und der Mr. Stroud sagt, ah, der will er sich sofort widmen. Sie stehen kurz vor dem Durchbruch und da auf einmal greift die Leiche, also greifen im Sinne von anfassen, den Truscott an. Der wird halbwegs verrückt, ist so ein was hier passiert, er kennt sich gerade gar nicht aus und im Hintergrund hört man ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, diese klassischen Geräusche, die in Film und Fernsehen oder auch in Hörspielen verwendet werden für eben Elektrizität, Spannungen lang, dieses Britzelgeräusch, wie man so schön sagt.
Cool, Frankenstein.
Genau. Und der Stroud meint eben, dass das erst der Anfang ist. Dieser Prolog ist sehr düster gehalten und nach dem Satz, dass das erst der Anfang ist, kommt das eigentliche Intro zu der Folge.
Oh, ein Point Witmark war jetzt, also das war jetzt nie richtig übernatürlich, oder?
Da ich auch nur die Folgen kenne, die wir gehört haben oder die im Podcast gemacht haben bis jetzt, es hat sehr oft
Elemente
gehabt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass die Lösung übernatürlich war.
Ich meine, das hatten wir bis jetzt, glaube ich, wirklich eigentlich nur, ich frage das jedes Mal, aber ich glaube ich, ein Trauma vom Tiger-Team, wo sie auf dieser Giganteninsel war.
Stimmt, ja.
Ich glaube, es war dann sonst nie.
Ich glaube, das Tiger-Team ist Tiger-Team und vielleicht halt Tom Turbo, weil Tom Turbo absurd ist.
Ja.
Aber ja, sonst hat man, glaube ich, nie irgendwie was Übernatürliches. Ja. Wobei, außer man zählt die Folge von die drei, wo es unklar ist, war es ein Traum.
So war es ein Traum, ja.
Okay. Und so weiter. Ja. Aber ja, gut. Ich werde außerdem ab und zu mal Point Witmark im Sinne von die drei Jungs verwenden. Nur, dass du dich auskennst.
Soweit kann ich mitdenken, das traue ich mir zu.
Perfekt. Die Jungs sind in der Jetztzeit, das wird kein Jahr genannt, aber heute, in dem Totenkabinett von Gregory Stroud. Sie lesen da eine Tafel, die in diesem Raum steht und der hat angeblich eben Menschen mit Elektrizität zum Leben erwacht. Der hat eine voltaische Säule verwendet, der Vorläufer der heutigen Batterie. Und die Versuchskammer existiert hier, wo sie gerade sind, nähere Infos folgen gleich, noch immer. Sie nehmen das auf, diese Informationen, wie so ein kleines Hörspiel für ihren Radiosender. Also das klingt sehr, sehr Theaterstück-like. Und es wird noch diskutiert, dass es nicht eindeutig ist, ob es den Stroud wirklich gegeben hat. Aber in diesem Raum ist die voltaische Säule eben ausgestellt, die ist echt und aus dem frühen 19. Jahrhundert und das war die erste Apparatur, die stetig Strom geliefert hat. Es riecht in diesem Raum, wird dann von den Jungs beschrieben, ziemlich verbrannt und hat eine gruselige Atmosphäre. Wir erfahren dann hier, dass die Burschen gerade auf einer Tour sind, um für ihren Radiosender Jugendherbergen in der Gegend zu testen.
Oh, also Travel-Influencer.
Genau, genau. Sie haben Point Whitmark verlassen und sind unterwegs eben, um Jugendherbergen auszuchecken. Das ist, glaube ich, ihr erster oder zweiter Stopp. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, tut nichts zur Sache. Und dieses Kabinett, wie sie es nennen, ist im hinteren Teil der Herberge als Attraktion für Touristen. Sie befinden sich nämlich im Halen House. So heißt auch die Herberge eben, beziehungsweise ist das der Nachname des Besitzers. Und dieses Kabinett des Gregory Stroud hat sie praktisch hier behalten, weil die Herberge ist eigentlich total schrecklich, also sehr veraltet, schmutzig und so weiter. In der Nähe der Herberge ist eine Staumauer beim Lake Arran und darunter ist auch das Naturschutzgebiet. Sie sind etwas sad, weil das wunderschöne Bild des Naturschutzgebiets wird zerstört, weil da so einige Hochspannungsmasten sich durchziehen. Die ziehen so eine Schneise durch den Wald. Die Staumauer ist nämlich saniert worden und auch das Wasserkraftwerk. Und es wird in der Nähe...
Ich lasse die Anrainer lieber nicht abstimmen, ob ihnen das gefällt oder nicht.
Vor allem, wenn es Kärntner sind. Aber ja... es entsteht auf jeden Fall in der Nähe ein neues Umspannwerk und die Jungs grübeln auch sein. Also super weird, dass das genehmigt wurde, aber hey, was soll man machen?
Und der Fortschritt.
Ja, der Fortschritt.
Wir wollen ja trotzdem auch Radiosender, damit man Strom brauchen, meine Lieben.
Beim Rausgehen, da dürfte irgendwo ein Kabel hängen, aus dem Funken raussprühen und in Dereks Hose Löcher brennen, schrecken sich da mal. Und in dem Moment kommt der Mr. Halen, eben der Besitzer, daher und schimpft mit den Jungs. Somit so, ja, in der Hausordnung steht doch, dass man nur in Begleitung in dieses Kabinett darf. Und sie sind da einfach reinmarschiert, Frechheit, sie sollen sich jetzt hier verschwinden. Sie sollen von hier verschwinden, bevor er wach wird. Die Jungs fragen mal nach, was er meint. Und er reagiert darauf, als wäre er irgendwie ertappt worden, nenne ich es jetzt mal. Reagiert ziemlich komisch und meint so, ah, das ist nur eine Redewendung, sie sollen jetzt rausgehen. Wir haben einen Cut zum Speisesaal, kurze Zeit später, in dem sind nur drei Tische gedeckt, der ist etwas größer noch, aber derzeit sind nur drei Tische gedeckt, weil die Herberge ziemlich leer ist und eine ältere Dame, die Mrs. Beanes, die will aber Poppy genannt werden, hat Spaghetti gekocht und die Kiddies essen mal. Die Poppy ist auch, während sie kocht, die ganze Zeit am Nase hochziehen, als wäre sie verschnupft. Es dürfte auch gerade draußen eher kälter sein.
Aber Spaghetti in Jugendherberge, ich meine, da hat doch auch jeder automatisch...
Horrorgeschichten?
Ja, auch, stimmt. Ja, Horrorgeschichten oder auf jeden Fall zumindest ein Bild dazu. Und ich glaube, da jeder, der mit der Schule irgendwann mal wohin gefahren ist, kennt genau das.
Vor allem sind die immer noch, die Spaghetti in Jugendherbergen, in irgendeinem Öl noch. Und wo du so ultrafettige Nudeln hast, das was nicht notwendig wäre. Und, nein, wurscht, damit fangen wir jetzt nicht
an. Das ist, Sascha könnte Bücher füllen mit diesen Spaghetti.
Ja. Zu viele Jugendherbergen mitgemacht.
Zu viele Traumata. Wir sollten so eine Tour machen. Jugendherberge Österreichs.
Ja, das wäre lustig. Oder schrecklich.
Ich glaube, eher schrecklich.
Ich stelle mir gerade vor, wir zwei mit irgendwie Großteil Studenten, die Vollgas Party machen da drinnen. Wir zwei kaum am Schlafen. Und dann nebenbei noch, weil wir zu alt für den Blödsinn sind, bekommen wir auch noch Magen-Darm die ganze Zeit von irgendwas. Ja, schön.
Aber gut, man muss sagen, dieses Bild dieses Party-Hostels, das ist ja auch eher ein neues. Und ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob das in Österreich sonderlich verbreitet ist.
Ja, keine Ahnung.
In Wien vielleicht ja, ich würde so ganz kennen, aber ich weiß nicht, ich glaube, am Land jetzt klassisch, im ländlichen Gebiet, Stelle ich mir schon noch so vor wie zu meiner Schulzeit.
Ich wollte gerade sagen, also ich kann mir noch vorstellen, dass da eher vielleicht so ein paar Wandergruppen dann
genau, ja,
landen. Ja. Vielleicht in den großen Städten allgemein.
Genau, oder? Da hast du sicher irgendwelche.
Ja, voll. Na gut, der Derek will sich Besteck nehmen, bekommt aber mal eine gewischt und...
Von der Poppy oder ein Schlag?
Nein, nicht also elektrischen Schlag, aber weißt also, du, wenn du so Sachen angreifst und es britzelt.
Also sowas, okay. Ja, genau. Ich hab doch die Poppy holen nein, aus.
Das wäre großartig, Derek greift das Besteck an und BAM! Yes! Die Poppy erzählt dann so, also die kommen ins Gespräch, kennt die Jungs ja auch schon, dass außer ihnen nur die Robinsons, das ist ein Ehepaar mit einem Kind, und der Fat Pat zu Gast sind, der und eben das wegen diesem Umspannwerk und den Umbauten hier im Naturschutzgebiet hier kaum noch was los ist. Da hilft auch, dass das Kabinett als Touristenaktion nicht viel. Es wird mal gegessen und wie sie am Tisch sitzen und praktisch am Essen sind, bekommt der Derek wieder eine gewischt und ist so, ja, der hat sich wohl wo aufgeladen und der Tom streckt den Arm aus und meint so, ja, irgendwas stimmt hier nicht, weil am Arm stellen sich gerade seine ganzen Haare auf. Das ist auch bei den anderen Jungs so und in dem Moment erschreckt sich der Derek, weil er hat am Fenster, diese Figur ist jetzt nicht mehr zu sehen, jemanden gesehen mit Mundschutz und so ein, ich nenne es mal Laborkittel, und er meint so, weil er hat sie ja im Kabinett gesehen, dass diese Figur ausgeschaut hat wie das Bild von Gregory Stroud, das sie dort gesehen haben. Aber ihm ist niemand mehr da und der Kittel war auch blutig. In dem Moment fangen die Lampen auf einmal in diesem Speisesaal flackern an und das Besteck bewegt sich so ein bisschen und auf einmal ruft jemand aus diesem Kabinett, also weiter nach hinten in die Herberge, um Hilfe. Die Jungs eilen dorthin und dort drinnen ist ganz viel Rauch. Diese Säule, mir fällt der Name jetzt,
Voltaische.
Danke, die Voltaische Säule hat geglüht und ein Junge in einem khakifarbenen Safari-Anzug ist auf dieser Pritsche, die dort steht, und kauert dort so zusammengesunken drauf. Das ist der Toby Robinson, das Kind von den Robinsons. Und der Mr. Heilen stürmt rein, er ist gerade im Bademantel, keine Ahnung, wo der war. Fragt, was los ist, und der Toby meint, dem es hat alles verrückt gespielt und auf einmal wurde es extrem heiß eben. Er wollte raus, aber eben ein Mann in langem Kittel, blutigen Kittel und mit einer Gesichtsmaske stand im Flur und hat ihn den Weg versperrt. Und die merken jetzt, wie sie den Toby da runterhelfen wollen. Seine Schuhe sind auf den Kupferboden angeschmolzen. Also es dürfte extrem heiß geworden sein, dass die da geschmolzen sind. Und der Mr. Hallen wird auch ziemlich besorgt. Also der wird richtig, richtig unrund, blass im Gesicht. Also der geht's gar nicht gut mit dieser Situation. Wir haben einen Cut zum Zimmer der Jungs. Derek meint nur, ja, ihm wird das zu unheimlich hier gerade. Sie haben alle Infos, die sie brauchen, auf zur nächsten Herberge. Also, sie sind da, um diese Herbergen abzuchecken. Was machen sie noch hier? Aber der Tom und der Jay meinen, sie müssen hier bleiben. Sie haben elektrische Spannungen in der Luft, schmelzende Sohlen und so weiter. Vielleicht hat das irgendwas mit diesen Experimenten von damals zu tun. Es fokussiert sich so alles auf dieses Kabinett. Irgendwas stimmt hier nicht. Sie müssen nachforschen. Sie beschließen also, es wird ermittelt. Sie haben einen neuen Fall. Beim Start der Ermittlungen treffen sie auf Pollock. Pollock ist eine Art Hausmeister dort, der praktisch für alle möglichen Sachen zuständig ist, also Instandhaltung und so weiter. Es starten jetzt außerdem nur mal Jay und Tom, der Derek bleibt im Zimmer, der braucht noch ein bisschen Erholung. Und dieser Pollock meint zu den Jungs, dass es seiner Meinung nach in dem Haus nicht spukt. Also der Hain glaubt an diesem Spuk wirklich, aber er hält das für kompletten Unsinn. Er selbst muss sich aber vom Kabinett auf Anweisung vom Hausbesitzer fernhalten, aber er kümmert sich um die Instandhaltung des restlichen Hauses. Es gibt auch genug zu tun und eben auch um das Schwimmbad, in dem finden sie auch den, es klingt wie Pocilovic, so habe ich es jetzt auch mal aufgeschrieben, das ist, Zitat, der Fette von der Presse, also dieser Fat Pat, den die Poppy vorhin erwähnt hat, und sagt so, der ist ja nicht ohne Grund hier, den sollen sie fragen.
Aber ist auch geil, dass es ein Schwimmbad gibt, das ist eigentlich ganz gut ausgestattet.
Ja, voll. Touri-Attraktion mit diesem Kabinett, ein Schwimmbad. Vielleicht sind die Spaghetti ja gar nicht so ölig.
Das ist auch eine gute Assoziation, ja.
Der Derek am Zimmer wundert sich jetzt schon ein bisschen, wo die Jungs bleiben, und sieht aber da den Toby Robinson draußen im Gras sitzen, und der schaut so am Boden, als hätte er was verloren. Also beschließt er, zu dem hinzugehen. Wir schauen dann aber noch, bevor der Derek auf den Toby trifft, ins Schwimmbad, wo eben dieser Fat Pat Pocilovic schwimmt. Der hat so diese Schwimmnudeln und planscht da so dahin. Und die Jungs sprechen ihn an mit, ja, verzeihen Sie, Herr Pocilovic, worauf er dann sagt, Fat Pat, so viel Zeit muss sein. Die Jungs erklären, was sie machen und dass sie eben auch Reporter sind, und er fragen ihn, was er über diesen Stroud weiß. Der sagt nur, ja, der hat angeblich wilde Experimente eben gemacht und hat immer namenlose Leichen benutzt. Aber was er genau hier macht, will er den Jungs nicht verraten und will gehen. Als er so zum Beckenrand schwimmt, kommen die Robinsons daher, also die Frau Robinson und der Herr Robinson. Die scheinen ziemlich überrascht, dass er noch da ist, und der Herr Robinson fragt ihn so, ob er bei der Wassergymnastik mitmachen will. Der Fat Pat meint so, na, also das interessiert ihn gar nicht, und warnt noch alle, dass sie Halenhaus lieber verlassen sollten. Der Tom und Jay fragen nach, ob der Toby sich erholt hat bei den Robinsons, und die Frau Robinson scheint nicht wirklich zu wissen, was passiert ist, oder sie tut so, dass sie es nicht weiß, das kann man hier nicht genau erkennen, worauf der Herr Robinson eben meint, dass sie sich jetzt nicht aufregen sollen, weil sie reagiert ein bisschen schnippisch auch, das verunreinigt nämlich ihr Ha, sagt man Qi oder Chi?
Ich weiß, was du meinst, ich weiß es auch nicht.
Aber wie sagt man es gerade? Chi? Qi?
Qi? Qi?
Wurscht, wird verunreinigt. Und er leitet ihr dann Atemübungen an, dass sie wieder runterkommt und sich wieder beruhigt. Die beiden, wird noch beschrieben, haben identische Badehauben und Pulsmesser dran auch noch. Und es wird so ein Smalltalk gestartet mit, dass die seit 3 Wochen hier sind auf Familienurlaub. Die Frau hatte in der Gegend irgendwas zu tun und sie mögen die Natur so gerne. Es ist halt so schade, dass die Natur zerstört wurde. Auch das, aber ja, das mit dem Strom ist ja auch irgendwo wichtig, logischerweise. Da meinte Tom drauf, ja, dass die Hochspannungsleitungen Gift sind. Und der Herr Robinson meint auf das Kommentar, dass wir jetzt alle das Gift mal ausschwitzen müssen. Und da merken sie dann auch auf dieses Ausschwitzen, es wird halt der Boden immer heißer, nämlich wirklich so heiß, dass es weh tut an den Füßen. Und in dem Moment wird die Türe aufgerissen, der Halen kommt rein und fragt, was hier los ist. Und die Miss die Frau Robinson meint die ganze Zeit immer wieder, dass der Mann doch aus dem Wasser kommen soll, weil auch das wird anscheinend immer heißer. und der Halen erlaubt sich dann seinen, ich nenne es mal kleinen Scherz, dass der Stroud vielleicht die Energie für seine Experimente braucht, und lacht zuerst, wird aber dann ziemlich blass und greift sich auch so an die Brust. Es gibt so eine Stöhnerei und er kippt ins Wasser. Wir haben dann wieder einen Cut auf die Rückseite der Herberge zum Derek am Weg zum Tobi. Dort steht so ein Steingrill, umgeben von mehreren Bänken. Es ist überraschend still, meint dann der Tobi zum Derek, wie er ihn sieht. Und die beiden besprechen den Mann, den sie beide gesehen haben. Den Tobi beunruhigt das auf der einen Seite, weil es doch keine Einbildung war. Gleichzeitig beruhigt es ihn ein bisschen, eben dass er nicht durchdreht. Und sie finden dann Spuren, die tatsächlich vom Haus wegführen. Da sind beim Haus so Sträucher in der Nähe und sie finden dort einen menschlichen Oberschenkelknochen. Das erkennen sie nach näherer Betrachtung, das ist nicht so ein Instant, oh, ein menschlicher Knochen. Okay. Nach einer Zeit kommen dann Tom und Jay dazu. Der Tobi erklärt auch, dass dort praktisch sein Historienpfad losgeht. Das ist ein Pfad, wo überall Schilder mit gruseligen Geschichten sind, also dort in der Gegend. Und sie beschließen, gut, da diese Fußabdrücke in diese Richtung gehen, schauen wir uns das mal an. Gehen also den Pfad los. Nebenbei wird noch eben erzählt, dass es den Halen besser geht. Der hat aber nur gemeint, es ist gar nichts mit seinem Herz, er ist nur ausgerutscht. Sie kennen die meisten Infos, die auf diesen Schildern stehen, bereits über die Gegend und kommen dann aber zu einem Schild, das so hinter einem Strauch ist. Und wie der Derek den Strauch so weggeht, redet das Schild praktisch mal und der Satz ist, schon bald ist der Tod nur noch eine Illusion. Da das ziemlich unerwartet ist, erschreckt sich der Derek, fällt hin und ist voller Gatsch und nass. Und da erklärt dann der Tobi auch so, ja, auch das gehört zum Pfad dazu, das sind Sensoren, die praktisch auf das reagieren, dass Leute hinkommen, um die zu erschrecken und das Ganze gruseliger zu gestalten. Jetzt wird es für die Kids aber wirklich ein bisschen gruselig, weil ihnen wortwörtlich die Haare am Kopf zu Berge stehen. Das heißt, wie der Tom erklärt, dass da ein starkes elektromagnetisches Feld sein muss. Einzige, was sie machen können, weitergehen und kommen dann zu einer kahlgeschlagenen Wüstung und sehen da, dass am Boden Fat Pat im Schlamm rumwühlt. Große Frage natürlich, was sucht er da wohl?
Moment, also war da ein Zeitsprung?
Ja, ja. Also so, okay, sie, okay. Sie gehen den Pfad weiter und kommen dann, wie gesagt, dorthin.
Also dass diese Schwimmbadgeschichte bis zu da, es ist schon realistisch, dass er da ist.
Ja, ja. Okay. Der ist ja noch gegangen, bevor die Robinsons gekommen, also die sind ja reingekommen, die haben sich dann ja gewechselt sozusagen. Ja. Und wie gesagt, wie die Jungs ja dazukommen, also Tom und Jay sagen sie ja auch, wie es mit dem Halen ausgegangen ist.
Ja, ja, okay.
Also da ist Zeit vergangen noch. Der Tobi beschließt, er spricht den Fat Pat direkt an, die anderen Jungs verstecken sich und der Pat ist ziemlich abweisend dem Tobi gegenüber und der Tobi ist aber ein bisschen schneller und sieht irgendwas im Dreck und schnappt sich das. Der Pat will ihn das wegnehmen, wie er merkt, der hält da was hinterm Rücken. Aber da kommt ein Wagen daher und der Pat meint so, ah, da ist der Bauleiter. Und es steigt ein Herr aus, der Mr. O'Hagan heißt. Der lehnt sich raus und meint so, dass das die allerletzte Warnung ist. Er hat nichts hier verloren. Und der Tobi nutzt diese Zeit, um hinterm Rücken das Abzeichen zu den Jungs so zu schnipsen in die Richtung. Der Mr. O'Hagan fährt weg.
Das hat er zum Fat Pat gesagt.
Genau, Bauleiter. Genau. Den kennt er anscheinend. Der O'Hagan fährt weg, aber bevor er das macht, beschließt er noch, dem Pat einen reinzuhauen.
Diesmal wirklich erschlagen.
Jetzt wirklich, wirklich schlagen. Und der Pat, Toby verziehen sich, der O'Hagan fährt auch eben und der Tom hat in der Zwischenzeit das Abzeichen, ist ein Abzeichen geholt. Das dürfte ziemlich lange in der Erde gewesen sein, so wie es ausschaut, und darauf sind zwei gekreuzte Knochen. Und auch an der Stelle stehen den Jungs wieder die Haare zu Berge und sie haben Toms Kompass dabei, der spielt auch komplett verrückt. Sie stellen jetzt aber fest, dass diese Schneise da durch den Wald, also diesen Pfad, auf den sie da gegangen sind, sich wirklich wie eine gerade Linie der Pfad geht schon auch in die Richtung, aber speziell das mit diesen elektromagnetischen Feldern, wie sie es nennen und Co., das zieht sich wie eine Linie entweder zur Herberge oder von der Herberge weg. Also die Herberge ist entweder die Quelle oder das Ziel von was auch immer. Und sie nutzen jetzt den Kompass, wie es gesagt wird von ihnen, wie eine Art Geigerzähler und marschieren praktisch weiter durch unter den großen Strommassen und kommen zu diesem Umspannwerk hin. Dort angekommen, weil sie neugierig sind und da rein wollen, erzählen sie mal eine Story, dass sie zu den Waschräumen können, weil der Derek ja komplett schmutzig ist und ihnen ist so kalt und oh, wie schrecklich, werden tatsächlich reingelassen und sie kommen bei einem Zimmer vorbei, an dem Geschäftsleitung steht und schauen mal rein, weil, hey, warum nicht? Es ist ein ziemlich enges Büro, es ist eine Landkarte dort. Und auf dieser Landkarte ist das Halenhaus rot umkreist. Sie finden auch einen Brief an die Geschäftsleitung. In diesem Brief ist die Rede von einem neuen Porsche und meinen so, ja, es klingt nach Erpressung, das Ganze hier. Und es steht auch noch drauf, ein zweiter Brief, wo eine Lieferbestätigung für Heizungszubehör an das Halenhaus draufsteht. Das wurde vor 4 Tagen geliefert. Da kommt der Mr. O'Hagan rein und überrascht die Jungs und die meinen so ein, sie wissen, was vor sich geht im Halenhaus, worauf der Mr. O'Hagan nur reagiert mit, na, blöd für euch. Und jetzt haben wir einen Cut zu den Jungen, am Rücken zusammengefesselt im eisigen Wasser des Bachs.
Wow, okay.
Der O'Hagan ist dort und klettert auf den Strommasten drauf, um dort mit irgendwelchen Werkzeug, nehme ich mal an, ein Kabel zu durchtrennen, damit das in den Bach fliegt und die Jungs killt.
Oh, wow.
Er kommentiert noch so, er muss noch die Warnschilder aufstellen, so nach dem Motto, dass da sowas passieren kann. Es bricht komplette Panik aus. Also die Jungs rechnen damit, dass sie wirklich sterben könnten. Sie schaffen es dann irgendwie, sich da hochzuziehen und rennen praktisch in diesem lustigen Gespann die Böschung hoch. Es ist wirklich, diese Szene ist komplett actiongeladen. Also es passiert irre viel, es ist laut. Man hört eben im Hintergrund auch diese Elektro-Britzelgeräusche eben. Man hört dann auch den O'Hagan so, dass das Kabel jetzt gleich durch hat. Die Jungs fallen wieder ins Wasser zurück. Das Kabel löst sich und fällt, aber so im letzten Moment schaffen die Jungs es rauszuspringen, bevor der Bach unter Strom gesetzt wird. Und das Praktische, unter Anführungszeichen, für die Jungs ist, dass sie auf der anderen Seite vom O'Hagan sind. Also der kann ja jetzt selber gar nicht durch den Bach durch, weil dann wird er den Schlag bekommen. Also sind sie mal von ihm sozusagen geschützt und sie sprinten, oder sprinten ist an der Stelle übertrieben, sie rennen mal durch den Wald, lösen dann die Fessel und dann sprinten sie los und kommen nach einer Zeit zu einer Blockhütte. Die ist ziemlich zugewachsen, also von außen eben, aber es steigt Rauch aus und es ist auch Licht an und auf der Tür ist ein Zeichen. nämlich zwei überkreuzte Knochen, also wie das gleiche Symbol wie auf diesen Abzeichen. Die Jungs gehen hin, klopfen an und es öffnet ein ziemlich alter Mann, der sie mit einer Taschenlampe, also mit einer Taschenlampe rausleuchtet. Also es ist draußen mittlerweile dunkel, also es ist mittlerweile Abend geworden. Und irgendwie dürften sie teilweise noch Fessel haben, also sie bitten ihn nämlich darum, mit einem Messer so die Reste zu durchschneiden und er meint so, ja klar, kommt's rein. Und drinnen an der Decke hängen einige Spaten und Schaufeln, der Mann löst eben die restlichen Fesseln und meint auch noch so, ja, dass im Schrank trockene Hemden sind, das sind Pfadfinderhemden von früher, er hat früher Gruppen durch den Wald geführt, und stellt sich auch vor, sein Vorname ist Loxvi und die gekreuzten Spaten ist eben das Zeichen der Truscott-Familie. Und sein Vorfahre hat die Hütte eben gebaut und das war eine Totengräberfamilie. Das alles hier, also im Sinne von der Wald hier um die Hütte rum, beziehungsweise auch Richtung Umspannwerk und Co., also die ganze Gegend, war praktisch früher ein Friedhof der Namenlosen. Das ergibt für die Kiddies absolut Sinn, warum der Stroud sich dann hier niedergelassen hat, weil, hey, namenlose Leichen, da kann er rumexperimentieren und so weiter. Und er sagt auch noch so, ja, einer seiner Vorfahren kannte den Stroud sogar persönlich. Wir haben einen Cut zum Halenhaus zurück. Es ist alles absolut still. Nur im Speiseraum sitzt eben der Pat, Poppy und auch die Robinsons. Die drei Jungs kommen rein. Die Poppy ist sofort so, sie hat sich so Sorgen gemacht. Der Pat will sofort das Abzeichen haben. Und es wird von den Jungs so kommentiert mit, ja, die Strommasten stehen schon seit Wochen, wenn nicht Monaten, also das steht schon lange da oder lange länger da, die komischen Zwischenfälle, wie lang gehen die denn? Und die Poppy sagt drauf, ja, seit ein paar Tagen vielleicht, also eben, sie haben jetzt, das sagen die Jungs, sie haben jetzt eben Knochen gefunden, die Lampen flackern und Poppy meint, ja, es wird 3-4 Tage jetzt wahrscheinlich gehen. Der Mr. Halen war auch nicht im Haus, wie das losging, und rätseln dann so, ja, sie sollten sich mal vielleicht den Keller anschauen, weil es ist ja auch beim Schwimmbad ja der Fußboden heiß geworden. Vielleicht ist da irgendwie was. Und die ganze Truppe geht jetzt los, um sich den Keller anzuschauen. Und bevor wir rausfinden, was im Keller ist, Timo,
ja,
ist die große Frage an dich. Was wird hier gespielt? Warum dieser Spuk? Und wer ist bzw. sind die Übeltäterinnen? Achtung, beim O'Hagan wissen wir, dass der ein Bad Guy ist, den suchen Moment. Wir nicht.
Also es gibt noch jemanden also.
Genau.
Ja, okay. Also Mr. O'Hagan ist ein Bösewicht. Und meine Theorie zu dem Ganzen ist so ein bisschen, dass das, wo diese Hütte steht, also dieses, nein, nicht die Hütte, das die Jugendherberge steht, dass dadurch irgendwas verlaufen soll von diesem Umspannwerk. Also, dass da, dass die im Weg ist, um Umspann, es hat doch geheißen, soll was Neues gebaut werden auch, oder? Gibt es ein neues Umspannwerk oder wird nicht auch noch ein neues geplant?
Nein, das ist das, wo sie drin waren.
Achso, okay, weil ich habe schon. Achso, es gibt das neue.
Okay. Genau.
Okay. Dann sage ich das trotzdem, dass es am Ausbau des Ganzen liegt. Also sie wollen, also der O'Hagan wollen da irgendwie das noch erweitern und das, oder wie auch immer man das im Strombusiness macht, dass da noch Leitungen verlegt wird oder noch ein Kraftwerk hingebaut wird, was auch immer. Was natürlich die Natur zerstört und weißt du, sind ja Gift, die Hochspannungsleitungen und so weiter. Und dafür wird natürlich versucht, der will wahrscheinlich nicht verkaufen, der Mr. Halen. Und es wird versucht, die da rauszuekeln bis zu einem gewissen Grad und sie da ja irgendwie wegzukriegen. Und das wird eben unter anderem gemacht mit ja, dass da dieses Heizzubehör, dass da irgendwie eingebaut wird, dass da ja dieser Spuk verkauft wird. Noch dazu gehört bei den Bösewichten, hätte ich jetzt gesagt. Ich finde, ich habe zwei. Also ich finde einerseits die Eltern Robinson auch ganz verdächtig, aber die haben das Kind und wie soll denn das ausgehen, dass die jetzt da irgendwie verhaftet werden und das da mit Tobis alleine, das wäre, finde ich, auch etwas komisch. Du hast gesagt, die Frau hatte da was zu tun in der Gegend. Ja, vielleicht hat das was damit zu tun gehabt. 3 Wochen ist schon lang dort zu sein, aber ja, nee. Dann sage ich eher, wer würde sich denn da eignen als Manipulator vor Ort? Ich sage es, der Hausmeister. Also der könnte das den ganzen, genau, der könnte das Zeug alles einbauen, diese Heizmissstände da verursachen. Und irgendwer wird da vielleicht mit einem Porsche bestochen.
Alles klar. Ich fasse kurz zusammen, nicht, dass ich was übersehen habe. Der Spuk wird veranstaltet, weil das noch weiter ausgebaut werden soll und sie wollen die praktisch loswerden.
Genau.
Und den O'Hagan unterstützt sozusagen der Pollock, der Hausmeister.
Ja. Dabei.
Okay. Ja. Dann logge ich das so ein.
Da ich sehr zufrieden mit meiner Antwort bin, kann ich davon ausgehen, dass es kompletter Blödsinn ist.
Wir werden es gleich herausfinden, Theo. Es geht in den Keller. Es ist unglaublich heiß da unten. In der Mitte der Kammer ist ein Berg aus Knochen.
Holy shit. Okay.
Es ist eine Person dort, die einheizt, nämlich der Pollock.
Haha!
Das, was dort steht, ist ein Industrieofen, der so heiß ist, dass er Knochen verbrennt. Damit der Ofen laufen kann, wird Starkstrom bis zum Umfallen geliefert, deswegen die Schwankungen, die elektromagnetischen Felder. Mhm. Aber die große Frage, warum verbrennt er Knochen? Der gute O'Hagan, das Ganze wird logischerweise in einen Dialog gelöst, ich habe es nur zusammengefasst. Der gute O'Hagan braucht jemanden, der die Drecksarbeit macht. Das sollte der Pollock so schnell wie möglich durchziehen.
Ach so, damit der Friedhof weg ist und damit sie dort weiterbauen können.
Eher so semi. Nicht weiterbauen. Das Ganze war eher gar nicht genehmigt. Sie haben keine richtige Genehmigung, um im Naturschutzgebiet zu bauen. Und wenn sich das rumspricht, dass dort alte Grabfelder sind, dann ist... dann wimmelt es von Heimatforschern und Archäologen oder Presse und so weiter. Dann wäre das aufgeflogen, dass praktisch diese Schneise für die Hochspannungsmasten und so weiter, dass das nur mit Erpressung bzw. Schmiergeldern möglich war durchs Naturschutzgebiet. Und deshalb Knochen verbrennen, um die verschwinden zu lassen. Zwischendurch wurde der... war noch so ein Rumhampeln mit Kittel und Mundschutz, sagt der Tom zu ihm, oder sagt er, na, das war er nicht, das weiß er nicht, wer das war. Also muss da noch jemand mitgespielt haben.
Man braucht Hobbys.
Ja, und da fährt die Mrs. Robinson mit einer ziemlich heftigen Stimme rein, dass der Pollock die, sorry, sie sagt so, Fresse halten soll. Die gute Mrs. Robinson sitzt nämlich in der Bauleitung des Energiekonzerns und hat eigentlich den O'Hagan das praktisch in Auftrag gegeben. Also der Hauptgrund für ihren Urlaub hier ist, um das Ganze so mehr oder weniger zu überprüfen, dass das eh alles läuft. Und sie ist jetzt deutlich angespannt und der Mann ist auch überrascht, wie aggressiv sie da handelt. Sie zehrt auch den Jungen jetzt, also der Tobi war da, der ist dann noch nachmarschiert zu denen, zehrt den praktisch so Richtung Ausgang hin. Sie gehen jetzt, sie hauen jetzt ab, aber auf einmal steht der Gregory Stroud im Ausgang, eben mit diesem blutigen Kittel, der Maske und so weiter und meint, dass das erst der Anfang ist. Alle sind hier im Schock, mal erkennen dann aber, dass das der Halen selber ist, der vor lauter Aufregung einen Herzinfarkt bekommt. Die Mrs. Robinson will drüber steigen über den Halen, aber da holt die Poppy mit der Bratpfanne aus und haut die Robinson nieder. Zitat an dieser Stelle: Es spritzt Schminke über den Beton.
Und wow.
Ich fand die Vorstellung, dass du mit einer Bratpfanne geschlagen wirst und Schminke spritzt weg von deinem Gesicht, unglaublich lustig. Poppy steht auf jeden Fall zufrieden da und ist so, jetzt ist endlich Ruhe. Und wir haben dann noch einen Cut zu einem, ich nenne es mal Fake unter Anführungszeichen, Radiobericht, um für das Halenhaus Werbung zu machen, weil das Gebiet wird jetzt tatsächlich geprüft, eben auch die Baugenehmigung für den Ganzen. Der O'Hagan und auch die Mrs. Robinson sitzen in Untersuchungshaft und sie schwindeln bei dem, warum ich Fake-Bericht sage, sie schwindeln auch so ein bisschen, als hätten sie sich wirklich ganz viele Hostels angeschaut, aber sie waren eigentlich nur dort dann. Und der Halen selbst ist super happy, dass die da ihnen helfen und Werbung machen jetzt auch. Und sie fragen ihn dann, ja, was ist aus dem echten Stroud eigentlich geworden? Und der Halen erzählt, ja, das müssen sie für sich behalten, weil sonst kommt ja keiner. Der hat nach mehreren Jahren es nicht geschafft, die Leute da zum Leben zu erwecken, hat dann eben das Haus an die Halen-Familie verkauft und hat sich nach Point Whitmark verabschiedet und wurde dort Bäcker. Der Derek ist da ziemlich unrund, dass jemand, der Leichen zum Leben erwecken wollte, bei ihnen am Friedhof liegt oder so. Und auf das folgt dann das Outro zu dieser Folge. Timo, du machst es mir nicht leicht.
Ja, ich weiß, schwierig, gell? Ich hab's mir auch schon überlegt, wie sehr ich meinen Case bleeden soll hier.
Ich bin nämlich ganz ehrlich, mein Gedanke ist, es ging nicht um den Ausbau.
Ja.
Und es fehlt die Robinson. Sie wollen das Hostel gar nicht
Bau,
wegbekommen.
Es war schon Bau.
Naja, es ging darum, das zu vertuschen, dass
Baubehörde. Also es ging ja schon so um
es ging darum, das bauen, zu vertuschen, dass sie
Baubehörden.
Die
Genehmigung. Und was ist Ausbau, Baubehörden, Baupläne, Baugenehmigung, Ausbaugenehmigung.
Sag noch ein paar Mal Bau, das klingt gerade groß.
Was ist eigentlich mit dem Hausmeister? Den haben sie nicht verhaftet?
Wird nicht, nicht gesagt, tatsächlich. Also es wird, dass der O'Hagan und die Robinson im U-Haft sind. Vielleicht ist das so mit, der hat ja nichts gemacht, der hat ja nur das verbrannt.
Oh, ich glaube, das ist ein Verbrechen, Knochen zu verbrennen, die man ausgegraben hat von einem Friedhof.
Timo, ich glaube, ich werde dir den Punkt nicht geben.
Ach, Sascha, du bist so streng.
Ja, weißt du, sonst kriege ich wieder hier Nachrichten mit, dass ich zu nett bin.
Zu, ja, und das ist ja, ich meine, wer hat wirklich ein Problem damit, zu nett zu sein? Du kannst mir doch jetzt nicht sagen, dass dich das persönlich stört. Das größte Problem am Sascha ist, der ist halt echt nett.
Naja, aber mein Gedanke ist, wir haben zwei Bösewichte und eben das Warum. Das Warum hast du nicht richtig gehabt.
Moment, aber dass der Hausmeister eigentlich auch ein Bösewicht ist. Also eigentlich hatten wir ja drei. Also Entschuldigung, aber wie der aus dieser Nummer hier jetzt rauskommt als Saubermann, das ist schwierig. Muss ich sagen. Schwierig. Aber gut. Nein, Sascha, du bist Richter, Henker und Staatsanwalt hier, Ankläger in einer Person. Also ich bin deiner Macht bin ich unterlegen. Sascha.
Das klingt jetzt heftig.
Zumindest von mir kriegst du keine Briefe mehr, dass du nett bist. Wenn das Ziel war, Glückwunsch.
Habe ich von dir schon jemals einen Brief bekommen, wo drin steht, du bist nett?
Ich weiß nicht, was ich in dein Freundesbuch reingeschrieben habe.
Wobei, ich würde das schon wieder creepy finden, wenn ich einen Brief bekomme, wo nur drinnen stehen würde, so, du bist nett. Aber eine liebe Hörerin, Timo, beziehungsweise, ich erwähne keinen Namen, aber beziehungsweise der Sohn von der lieben Hörerin hat sich was gewünscht, weil du einmal erwähnt hast, dass du, das war wie du gerade nicht so viel Erfolg hattest und nach der Reihe Punkte verloren hast, hast du mal erwähnt in einer Folge, dass du irgendwas, was eher ein Kinderkrimi gerne hättest. Und deine Gebete wurden erhört, wenn man so will. Und wie gesagt, der Sohn einer Hörerin hat sich die nächste Folge gewünscht. Und zwar gehen wir zu den drei Fragezeichen. Aber nicht die drei Fragezeichen, nein, sondern die drei Fragezeichen Kids, Timo, mit dem Geheimnis der Tiere.
Ja, da bin ich aber gespannt, wie du das drehen kannst, um da mir das eben schwer zu machen. Also.
Du, das Ganze ist schon lange abgetippt. Das.
Ja, dann hast du es ja schon gemacht.
Genau, stimmt. Ich weiß es so. Es steht schon die Punktezahl drunter. Ich weiß schon, wie es ausgehen wird.
Da, ihr habt es gehört. Nein, ich akzeptiere es. Ich nehme es hin. Und ja, dann. Das Problem ist, dass natürlich die Fallhöhe extrem hoch, wenn es jetzt zu einem wirklichen Kinderkrimi kommt. Da stehe ich dann ja auch unter Druck, dass ich das wirklich löse, weil sonst sehe ich der Ruf ruiniert. Aber ja, ich nehme mich dieser Herausforderung an, als Jäger, als in der Rolle des Jägers mit einem Punkt Rückstand.
Ich sehe schon, ja. In zwei Wochen im Intro bist du dann wieder das Rätselopfer, um das zu betonen.
Ja, okay, also eine coole Geschichte, fand ich.
Ja.
Hat so von allem so ein bisschen gehabt. Es war dann schlussendlich doch wieder so ein bisschen klassisch, weißt du, so, es ist, ja, der Spuk, unter Anführungszeichen, das habe ich auch gesagt, es war ein erfundener Spuk, was eigentlich auch Blödsinn war. Da ging es ja mehr um eben das Vertuschen und das Vergraben der, also das Verbrennen der Knochen. Ja, ist aber schlussendlich, also ja, genau, ich habe es eigentlich falsch interpretiert, also ist dann gar nicht mehr so klassisch. Aber ja, Bauunternehmer auch wieder, klassische Bösewicht, ja. Muss man sagen. Voll. Sind nie die Guten. Ja, guti. Dann machen wir es kurz und schmerzlos. Liebe Leute, ihr habt es vom Sascha schon am Anfang der Folge, ihr habt es gehört, ich habe es nicht mitbekommen. Wisst ihr ja, wie ihr Wunschfolgen einschicken könnt. Meldet euch gerne fleißig, auch mit Feedback aller Art. Und wir freuen uns, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder einschaltet auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Alle zwei Wochen eine neue Folge Soko Kinderkrimi. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Thank you.